Der Titel deines demnächst erscheinenden Buches lautet Terror Capitalism, Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City. Was meinst du denn mit dem Wort Terrorkapitalismus?
So Terror Capitalism is a way of thinking about how the term terrorism is utilized by governments and by private technology companies.
Terrorkapitalismus beschreibt, wie der Begriff Terrorismus von Regierungen und privaten Technologieunternehmen genutzt wird, um bestimmte Bevölkerungsgruppen ins Visier zu nehmen. In China ist einer der Hauptschwerpunkte in der Technologiebranche die Sicherheitstechnik. Und der terroristische Körper ist, wie an den meisten Orten der Welt, ein muslimischer Körper. In China sind es die UigurInnen, die als TerroristInnen abgestempelt werden. Und so gibt es eine ganze Industrie, die entstanden ist, um die Bewegungen der Uigurinnen zu kontrollieren und zu überwachen. Was ich also in dem Buch untersuche, ist, wie diese neue Industrie aufgebaut wurde und wie sie im Zusammenhang mit dem globalen Kapitalismus zu sehen ist. Denn überall auf der Welt versucht der Kapitalismus, neue Grenzen zu finden, neue Dinge, mit denen man Profite machen kann. Was ich argumentiere, ist, dass Terrorismus auch etwas ist, mit dem Profite gemacht werden können. Das ist an dem Geld zu sehen, das an die Firmen geht, die Technologien dafür entwickeln. Aber auch an den Kapazitäten, die dadurch entstehen, dass die Firmen Daten der Bevölkerung aufnehmen und schließlich beginnen, sie in eine Art ZwangsarbeiterInnen oder unfreien ArbeiterInnen zu verwandeln, indem sie sie in Fabriken arbeiten lassen, die von den Technologiesystemen überwacht werden.
Und wie ist die Unterdrückung der UigurInnen in den globalen Diskurs über Terrorismus eingebettet?
Der Begriff Terrorismus ist in China zum ersten Mal direkt nach dem 11. September 2001 aufgekommen. Davor hatte man UigurInnen oft als Separatistinnen bezeichnet, so wie man über TibeterInnen als Separatistinnen gesprochen hat. Einen Monat nach dem 11. September 2001 hat der chinesische Staat zum ersten Mal den Begriff Terrorist benutzt, um über Uigurinnen zu sprechen, und begann dann im Laufe der nächsten ein oder zwei Jahre den Begriff separatistisch in terroristisch umzudefinieren. Der Begriff Terrorist produziert letztendlich eine neue Art von wildem Anderen. Es ist ein Label, das den Handlungen der Menschen jede Art von Logik oder Rationalität abspricht. Stattdessen werden sie einfach als eine Art böses Andere gesehen, das kontrolliert werden muss, das ausgerottet werden muss oder das transformiert werden muss. Der Begriff terroristisch trägt also tatsächlich auch eine Art rassistische Komponente in sich, weil er so eng mit muslimischen Körpern verbunden ist, insbesondere mit muslimischen Männern. Im Laufe der Zeit haben wir eine radikale Zunahme von institutionellen Formen von Islamophobie gegenüber uigurischen, aber auch im Allgemeinen muslimischen Menschen in China gesehen. Man begann über den Islam als eine Art Krankheit zu sprechen, als ein Krebsgeschwür, das das Land befallen würde, eine existenzielle Bedrohung für China. Es gibt keine empirischen Beweise, die das belegen. Es gibt Gewalt in der Region, die von Uigurinnen ausgeübt wurde, aber sie ist in keiner Weise organisiert. Es handelt sich nicht einmal um eine echte Auflehnung gegen den Staat. Die Situation wird vom Staat so gestaltet, dass es ihm erlaubt ist, bestimmte Dinge mit dieser Bevölkerungsgruppe zu tun und ihnen ihr Land zu nehmen. Das ist Teil eines kolonialen Prozesses.
In deiner Dissertation hast du die Prozesse in Xinjiang als ursprüngliche Akkumulation bezeichnet. Kannst du das erklären?
Sure. So, original accumulation, or sometimes described as primitive accumulation.
Sicher. Bei der ursprünglichen Akkumulation, die manchmal auch als primitive Akkumulation bezeichnet wird, geht es um die Art und Weise, wie der Kapitalismus seine Grenzen ausweitet. Er nimmt sich Land, Material oder Arbeit, die vorher nicht Teil des Marktes waren, und integriert sie in Marktmechanismen. Das Beispiel, das oft genannt wird, um das zu beschreiben, ist der Prozess der Landnahme, die in Europa im 17. und 18. Jahrhundert stattfand, als Zäune und Straßen gebaut wurden und als Gesetze zum Privateigentum eingeführt wurden, die die Bauern von ihrem Land in die Städte und in die Fabriken getrieben haben und sie von Lohnarbeit abhängig gemacht haben. Was ich in Xinjiang sehe, ist ein ähnlicher Prozess der Vertreibung der UigurInnen von ihrem Land. Es ist ein Prozess der Proletarisierung. Aber in diesem Fall ist er noch gewalttätiger als woanders, weil es in einem kolonialen Rahmen passiert. Davor hatten die UigurInnen ihre eigene Lebenswelt. Sie hatten ihr eigenes Sprachsystem und ihr eigenes Bildungssystem, ihre Institutionen, ihre Moscheen, Familienstrukturen und so weiter. Und so hatten die Einhebungsprozesse, die Vertreibung von ihrem Land durch das rechtliche System und der Bau von Infrastruktur den Effekt, dass ihre Lebenswelt zerstört und durch eine neue ersetzt wurde. Zusätzlich zu dieser materiellen Einhegung gibt es auch eine digitale Einhegung, bei der die technologischen Systeme die Bewegungen der Menschen, ihr tägliches Leben und in gewissem Maße sogar ihre Gedanken verfolgen. Alles, was sie online kommunizieren, ist jetzt Teil dieser Systeme. Und so werden ihre Körper und ihre Gesellschaft zu etwas, das vom Staat und von den StellvertreterInnen des Staates bewertet werden kann, nämlich von der Technologie und der Fertigungsindustrie, die sie jetzt als Arbeitskräfte und als Datenquelle benutzen.
Their bodies and their society into something that can be assessed by the state and by the proxies for the state, which are the industry, the technology industry and the manufacturing industry that's now using them as laborers and as sources of data.
Ein wichtiger Akteur in diesen Prozessen ist der Xinjiang Produktions- und Aufbaukorps, im Chinesischen meist mit Bingtuan abgekürzt. Kannst du uns sagen, was das Bingtuan genau ist und welche Rolle es in diesen Prozessen der ursprünglichen Akkumulation spielt?
Sure, so the Bingtuan is an older institution that was really established already in the 1950s.
Also, das Bingtuan ist eine ältere Institution, die bereits in den 1950er Jahren gegründet wurde, kurz nachdem die Volksrepublik China entstanden war. Ihre allgemeine Aufgabe war es, das Land der Uigurinnen und der Kasachinnen für die chinesische Nation zu beanspruchen. Es war zunächst eine Art landwirtschaftliche Kolonie für ehemalige Soldaten, sodass viele Männer an die Grenze gebracht wurden und schließlich auch Frauen, die für dieses Projekt quasi zwangsverpflichtet wurden. Die meisten Leute, die geschickt wurden, wurden zu dem Umzug gezwungen. Sie wurden vom Staat angewiesen, dorthin zu gehen. Aber die meisten von ihnen lebten in eigenen, separaten Siedlungen, die nicht unbedingt Teil der historischen Heimat der Uigurinnen waren, oft im nördlichen Teil der Region. Nach den 1980er Jahren, als China begonnen hat, sich dem Westen zu öffnen und eine Marktwirtschaft zu werden, wurde das Bingtuan, das Xinjiang Produktions- und Aufbaukorps, zu so etwas wie einem multinationalen Unternehmen. Es begann, in allen möglichen Branchen aktiv zu werden. Es wurde eine Ölgesellschaft, aber gleichzeitig war es ein Baumwollunternehmen, ein Tomatenproduzent, Textilfabrik, es machte alle möglichen Dinge. Es begann auch, in den südlichen Teil der Region zu expandieren, wo die Uigurinnen traditionell gelebt haben. So wurde es zu einer wichtigen Kraft im kolonialen Projekt der Volksrepublik. Im Laufe der Zeit, als die industrielle Baumwollproduktion zugenommen hat, besonders in der uigurischen Region, hat es begonnen, die Uigurinnen in die Position von PachtbäuerInnen zu drängen. Sie mussten einen Teil des Jahres für das Bingtuan arbeiten, während das Bingtuan sich gleichzeitig ihr Land aneignete. Es handelt sich also wirklich um eine Institution, die neue Felder für die chinesische Form des Kapitalismus erzeugt.
Especially in the Uyghur area, began to turn Uyghurs, putting them in positions of a kind of tenant farmers, where they had to sort of work for the Bingtuan for parts of the year, while the Bingtuan was kind of taking over their land at the same time. So it really is an institution producing a new frontier in the Chinese forms of capitalism.
Du hast die Masseninternierung der uigurischen Bevölkerung erwähnt. Wie können wir diese Internierung in der Logik des Kapitalismus verstehen?
The Bingtuan has also been in charge of forced labor systems for a long time. They ran prisons and sort of prison camps since the 1960s at least.
Das Bingtuan war auch lange Zeit für das System der Zwangsarbeit zuständig. Mindestens seit den 1960er Jahren betreibt es Gefängnisse und Gefangenenlager. Xinjiang selbst wird als eine Art Verbannungsort in China gesehen. Es ist ein Ort, an dem man die Gefangenen schickt. Das Gefängnissystem hat zwei Ebenen. Es gibt formale Gefängnisse und es gibt die Lager, die seit 2017 gebaut werden. Die Gefängnisse selbst haben oft angegliederte Fabriken, genau wie in vielen anderen Ländern auch. In den Vereinigten Staaten arbeiten die Inhaftierten auch für so gut wie nichts in Gefängnissen. Das ist also nichts Einzigartiges. Ich nehme an, was einzigartig ist, ist die enorme Zahl der Inhaftierten in Xinjiang. Dazu kommt noch das Lagersystem. Das ist in der Form neu, denn zum jetzigen Zeitpunkt arbeiten viele dieser Lager und die damit verbundenen Fabriken nicht im Rahmen der formalen Gesetze. Es gibt Checkpoints um sie herum. Überall gibt es Kamerasysteme. Es herrscht also Kontrolle darüber. Diese Fabriken funktionieren eher wie Arbeitslager. Die Leute, die die Fabriken betreiben, sind größtenteils Privatleute. Manche von ihnen sind mit der Regierung verbunden, aber viele sind tatsächlich Privatleute. Und sie haben ihre Fabrik einfach nach Xinjiang verlegt, weil sie wussten, dass es dort billige Arbeitskräfte gibt. Außerdem hat die Regierung Anreize geschaffen, das zu tun. Sowohl in Form von Geld, das ihnen zur Verfügung gestellt wurde. Für jede Arbeiterin zahlen sie den Fabrikbesitzenden 5000 chinesische Yuan, was nicht viel Geld ist, es sind etwa 700 Dollar, aber es ist etwas. Aber auch in Form von wirklich günstigen Konditionen, wenn es darum geht, eine Fabrikhalle zu mieten. Manchmal bekommen sie sie kostenlos, es gibt günstige Kredite. Manche Leute, die in solchen Firmen arbeiten, gehören der Kommunistischen Partei an und werden befördert. Es gibt also eine Menge Anreize, die in das System eingebaut sind, um die Leute dazu zu bewegen, in die Region Xinjiang umzusiedeln. Die BesitzerInnen der Fabriken arbeiten parallel mit dem Strafvollzugssystem. Sie öffnen ihre Fabriken für die Lagerhäftlinge und auch für die AufseherInnen aus den Lagern, die die anderen ArbeiterInnen überwachen. Die helfen dann auch bei der Verwaltung der Fabrik. Es ist also eine Art Hybrid aus Gefängnissystem und privater Industrie, was dort entstanden ist.
Detainees to come into it, and also workers from the camps who monitor the workers. They're also helping in the management of the factory. So it's a kind of a hybrid prison private industry system that's being built.
Okay, so now you. Du hast jetzt über die wirtschaftlichen Aspekte der Unterdrückung in Xinjiang gesprochen. Aber warum denkst du, dass die chinesische Regierung die uigurische Kultur unterdrückt?
They talk about Uyghurs. The government talks this way, and also
Uigurinnen werden oftmals als rückständig, als unzivilisiert und unentwickelt dargestellt. Die Regierung spricht so von ihnen, aber auch die Menschen in China im Allgemeinen sprechen so über Uyghurinnen. Im entwicklungspolitischen Diskurs ist es üblich, dass Menschen, die weniger in Marktmechanismen eingebunden sind, als rückständig betrachtet werden. Das ist nicht unbedingt richtig. Uyghurinnen sind moderne Menschen, die moderne Technik nutzen und die oftmals kosmopolitische Ambitionen haben. Für mich sieht es so aus, dass der Staat versucht, die Uigurinnen in den Mainstream der chinesischen Gesellschaft zu zwingen. Außerdem wollen sie erreichen, dass die Uigurinnen sich der Souveränität der chinesischen Regierung und des chinesischen Staates absolut unterwerfen. Ich denke, sie sehen die uigurische Identität als etwas an, das dem im Weg steht. Viele Uigurinnen identifizieren sich zunächst als Uigurinnen und vielleicht in zweiter Linie als Musliminnen und dann erkennen sie eventuell auch an, dass sie Teil der chinesischen Nation sind. Aber viele tun das auch nicht. Der Staat will also, dass die chinesische Identität die erste und einzige Identität ist, die diese Menschen haben.
Und was ist die Rolle der han-chinesischen Mehrheitsbevölkerung in all dem? Also wie blickt sie auf die Politik der Regierung in Xinjiang? Unterstützen die Han-Chinesinnen hauptsächlich die Unterdrückung der Uigurinnen? Oder gibt es auch Solidaritätsbekundungen für die Uiguren?
There's a range of different views among the Han population. The Han people that actually grew up in this region.
In der han-chinesischen Bevölkerung gibt es eine Reihe von ganz unterschiedlichen Ansichten. Die Han, die in Xinjiang aufgewachsen sind, identifizieren sich meist auch mit der Region. Sie betrachten beispielsweise auch die uigurische Küche als ihr Essen. Sie sehen in dem, was mit der uigurischen Gesellschaft und der Region selbst geschieht, etwas, das den Menschen ihre Freiheiten nimmt, und zwar auf eine ungerechte Art und Weise. Viele Menschen haben beobachtet, dass die Uigurinnen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, dass die Diskriminierung systematisch erfolgt. Und dass das die Hauptursache dafür war, warum es zur Gewalt kam. Also kamen sie zu der Ansicht, dass es eigentlich die Schuld der Regierung ist, dass diese Gewaltausbrüche stattgefunden haben. Es gibt Leute, die das aus dieser Position betrachten und dann versuchen, die Uigurinnen zu schützen und ihnen zu helfen, so gut sie können. Aber ich würde sagen, dass sie im Moment eine ziemlich kleine Minderheit sind. Es ist sehr riskant, diesen Standpunkt einzunehmen, vor allem, wenn man es öffentlich tut. Wenn man in einem Regierungsjob arbeitet, kann man gefeuert oder degradiert werden. Man kann sogar inhaftiert werden, wenn man zu weit geht. Die Leute, die Uigurinnen helfen, tun dies meist auf unauffällige Art und Weise. Sie helfen zum Beispiel Menschen, ihre Familie zu kontaktieren. Manche leaken Regierungsdokumente oder Ähnliches. Aber die Mehrheit der Han, denke ich, nimmt die Entscheidungen der Politik einfach hin und hält es für sinnlos, dagegen anzukämpfen. Und einige, meist diejenigen, die noch nicht so lange in der Region leben, sehen es auch als etwas Positives, nämlich, dass die Regierung sich wirklich für sie einsetzt und ihre Interessen schützt. Es gibt sozusagen ein patriotisches Fieber, das in der Han-Bevölkerung in Xinjiang unter denjenigen herrscht, die die Regierungspolitik unterstützen. Außerhalb von Xinjiang gibt es einen Mangel an Wissen über das, was dort vor sich geht. Das beginnt sich jetzt zu ändern, da Xinjiang im globalen Diskurs zunehmend thematisiert wird und es als koloniales System oder als Menschenrechtsverletzungen angesehen wird.
Outside of Xinjiang, there's a sort of a lack of knowledge about what's really going on the ground. Although that is beginning to change as the sort of world discourse begins to address this and talk about it as a colonial system or as crimes against humanity.
Es ist für JournalistInnen und ForscherInnen immer schwieriger geworden, nach Xinjiang zu kommen, um über die Situation dort zu berichten und dort zu forschen. Wie hast du recherchiert, welche Methoden hast du angewandt und wie hast du deine Informationen bekommen?
Ich habe während der letzten 10 Jahre insgesamt 2 Jahre lang in der Region gelebt. Zuerst im Jahr 2011 und dann noch einmal 2014 und 15. Also eigentlich bevor vieles von dem passiert ist, über das wir jetzt gesprochen haben. Zu diesem Zeitpunkt war das System noch nicht ganz so repressiv. Trotzdem gab es schon eine umfassende Überwachung und viele Einschränkungen, welche Art von Fragen man den Leuten stellen konnte und wie man sie stellen konnte. Ich musste sehr vorsichtig sein, wie ich mit den Leuten rede, weil ich sie nicht in Schwierigkeiten bringen wollte. Ich konnte auch nur in den städtischen Gebieten leben. Ich war dann 2018 wieder in der Region und konnte sehen, dass viele Menschen in Lager gebracht worden waren und dass große Teile von Urumqi verlassen waren. Es gab überall Checkpoints. Ich konnte also schon beobachten, was vor sich ging. Und ich konnte immer noch so mit den Menschen sprechen, dass es nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt hat. Als Kunde in einem Geschäft, in einem Taxi oder in einem Park. Viele Leute haben mit mir über das Lagersystem gesprochen, aber es war nicht mehr die Art von tiefgehender Ethnographie, die ich davor gemacht hatte. Deswegen bin ich in letzter Zeit nach Kasachstan gefahren, um dort Menschen zu interviewen, die gerade über die Grenze geflohen sind. Oft bin ich einer der ersten Forscher, die mit ihnen sprechen. Da sie sich an einem geschützten Ort befinden, können wir uns stundenlang darüber unterhalten, was sie durchgemacht haben. Und sie können mir sehr detailliert erzählen, was ihnen passiert ist und was für ein Leben sie in den Lagern oder außerhalb hatten. In letzter Zeit habe ich auch mit Leuten zusammengearbeitet, die Dokumente aus dem Inneren der chinesischen Regierung geleakt haben. Und die schildern wirklich sehr detailliert, wer inhaftiert wurde und warum, wie das Überwachungssystem funktioniert, welche Kapazitäten es hat und so weiter. Wir haben jetzt also überwältigende Beweise dafür, dass das Lagersystem, das in den Medien und anderswo beschrieben wird, real ist. Die Frage nach der Gesamtzahl der inhaftierten Personen ist allerdings damit nicht eindeutig zu beantworten.
Really what we have now is kind of overwhelming evidence that the systems that are being described in media and elsewhere are in fact happening. There's still some questions about the total numbers of people in detention.
Wir haben auch mit Haya Kürban gesprochen. Er ist der Sprecher des Uigurischen Weltkongresses in Deutschland. Und er hatte eine eher kulturelle Erklärung für den Konflikt in Xinjiang. Und er hat mehr an den Diskurs der Menschenrechte angeknüpft. Und ich habe mich gefragt, warum du dich entschieden hast, die Situation in Xinjiang aus einer anderen Perspektive zu analysieren, nämlich aus einer eher materialistischen. Warum denkst du, dass es wichtig ist, die Situation in Xinjiang aus diesem Blickwinkel zu betrachten?
As though human rights abuse are not happening, or that it's simply a sort of civilizational conflict between Chinese people and Uyghur people, there is.
Es ist nicht so, dass es dort keine Menschenrechtsverletzungen gibt. Aber ich denke nicht, dass es einfach ein nur zivilisatorischer oder kultureller Konflikt zwischen Chinesinnen und Uigurinnen ist. In manchen Punkten vielleicht schon, aber ich denke, um zu verstehen, warum das geschieht, müssen wir die historischen Zusammenhänge verstehen und wir müssen die materiellen Bedingungen verstehen, die die Menschen dazu bringen, solche Dinge zu tun. Warum erscheint es logisch, so gegen die uigurische Bevölkerung vorzugehen? Welche Vorteile sind damit verbunden? Wie funktioniert Macht eigentlich? Das sind die Fragen, die ich stellen möchte. Menschenrechte können als Beschreibung nützlich sein und sie können auch nützlich sein, um Öffentlichkeit herzustellen. Und sie können auch in rechtlicher Hinsicht nützlich sein. Aber ich denke, der Bezug auf Menschenrechte lässt vieles von dem außer Acht, was tatsächlich vor Ort passiert. Wenn die Situation in Xinjiang nicht differenziert betrachtet wird, kann das dazu führen, dass die Chinesinnen und China in eine bestimmte andere Schublade gesteckt werden, nach dem Motto, Menschenrechtsverletzungen passieren dort und nicht hier bei uns. So kann das zu einer Art Überlegenheitsmarker werden und Xenophobie fördern, also Rassismus gegen Chinesinnen. Und das ist etwas, was ich durch meine Arbeit wirklich nicht fördern möchte. Ich denke, es ist wichtig, nicht wegzuschauen, wenn eine bestimmte Gruppe so unterdrückt wird. Aber wir müssen verstehen, wie solche Prozesse Teil von globalen Systemen sind und wie Ausbeutung, Rassifizierung und anderes, was wir in China beobachten, an vielen Orten in der Welt passiert. Die globale Wirtschaft zum Beispiel spielt hier eine große Rolle. Die Technologien, die in Xinjiang zum Einsatz kommen, sind denen in Europa und Amerika sehr ähnlich. Es gibt nur ein anderes Rechtssystem und weniger Schutz in China.
Fewer protections, and there's also some design elements that are in these technologies in Xinjiang that are specific to them.
Can you talk about? Gibt es Widerstand von uigurischer Seite gegen diese Unterdrückung und Enteignung, entweder innerhalb Xinjiangs oder in der Diaspora? Und kennst du irgendwelche AktivistInnen, die einen eher linken bzw. materialistischen Ansatz haben?
So in Xinjiang itself, it's very difficult to organize any sort of direct resistance to this.
Also in Xinjiang selbst ist es sehr schwierig, irgendeine Art von direktem Widerstand dagegen zu organisieren. In meinem Buch schreibe ich darüber, wie Betroffene sich weigern aufzugeben und die Art und Weise, wie Uigurinnen Freundschaften nutzen, um sich gegenseitig zu schützen, so gut sie können. Es gibt also Widerstand in kleinem Maßstab, eine Form von passivem Widerstand. Aber er ist informell, er ist nicht organisiert und er zielt nicht darauf ab, das System zu verändern, sondern eher, das System zu überleben. Außerhalb Chinas gibt es eine uigurische Diaspora, die Exilorganisationen gegründet hat, die eine gewisse Führungsrolle innerhalb der Diaspora einnehmen. Die meisten appellieren an die Regierungen anderer Länder, die Uigurinnen in China zu unterstützen. Sie leisten wichtige Lobbyarbeit, aber viele von ihnen fordern eine Art Nationalstaat der Uiguren in China. Diesen Staat bezeichnen sie als Ost-Turkestan. Dafür gibt es ein historisches Modell. Menschen verdienen das Recht auf Selbstbestimmung, aber ich weiß nicht, ob eine staatlich orientierte Lösung notwendigerweise die einzige Lösung ist. Vielleicht ist sie nicht einmal die beste Lösung, weil Staaten so viele Probleme mit sich bringen. Ich denke also, ihr habt recht, nach einer linken Perspektive zu fragen. Es gibt die Uyghur Solidarity Campaign UK, die versucht, in der britischen Arbeiterinnenbewegung Unterstützung für die UigurInnen zu mobilisieren. Und es gibt in den USA einige Wissenschaftlerinnen, die sich für die Uigurinnen einsetzen. Eine von ihnen schreibt unter dem Pseudonym Yi Xiaozu. Das bedeutet wörtlich eine kleine Gruppe und ist ein Ausdruck, mit dem die Kommunistische Partei Chinas die Radikalen innerhalb der Partei bezeichnet. Sie ist eine türkisch-muslimische Frau, die im Bereich Gender Studies forscht. Sie leistet wirklich wichtige Arbeit, indem sie darüber schreibt, wie das Ganze aus einer feministischen und dekolonialen Perspektive aussieht. Aber ihre Familie ist immer noch in China, wie bei vielen anderen uigurischen Linken, die sich gegen das System wehren wollen. Deswegen ist es für sie sehr schwer, offen zu sprechen oder sich zu organisieren. Es gibt Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann, aber man muss das auf eine Weise tun, die sie und ihre Familien schützt.
Their families are also in China too, so it means that it's really hard for them to speak openly or to organize openly. Instead, there are people you can collaborate with, but you have to do it in a way that protects them and protects their families.
Mein Eindruck ist, dass die globale Linke nicht wirklich interessiert ist an der Situation der Uigurinnen in China. Stattdessen sprechen sich rechte Organisationen wie die Victims of Communism Memorial Foundation gegen die Unterdrückung aus, um ihre antikommunistische Agenda zu propagieren. Warum glaubst du, schweigt die globale Linke zu diesem Thema?
Ich glaube, die globale Linke kämpft gegen so viele Probleme gleichzeitig und viele davon im jeweils eigenen Land. Rassifizierung ist beispielsweise ein großes Thema. Ich denke, wir sollten uns um unsere eigenen Probleme kümmern, bevor wir uns mit den Problemen anderer befassen. Aber ich denke auch, wir müssen verstehen, dass das Ausmaß dessen, was im Moment mit den Uigurinnen geschieht und die Auswirkungen dieses Lagersystems auf einer anderen Ebene liegen. Das ist wirklich eine extreme Form dessen, was diese Art von Überwachungssystemen, gegen die wir in Europa und Nordamerika ja kämpfen, anrichten können. Es ist auch eine Frage von Dekolonisierung oder Antiimperialismus. Was in Xinjiang passiert, ist die Grenze dessen, was moderner Imperialismus oder Kolonialismus anrichten können, was der moderne Kapitalismus anrichten kann. Wir sehen dort sozusagen die ultimative Ausbeutung einer Bevölkerungsgruppe. Deshalb denke ich, dass Linke darüber wirklich besorgt sein sollten. Ich glaube, viele Linke sehen, dass dieses Thema von der Rechten aufgegriffen wird, zum Beispiel von der letzten US-Regierung. Und dann denken sie, dass Xinjiang wirklich nur ein Gesprächsthema für die Rechte ist und dass es letztendlich keine Substanz hat. Und ich denke, das ist dann einfach der Tatsache geschuldet, dass viele ein wenig unwissend sind, was in der Welt passiert. Insgesamt sind die internationalistischen Strömungen innerhalb der Linken in den letzten Jahrzehnten schwächer geworden. Und das liegt daran, dass wir Formen des Faschismus in unseren eigenen Gesellschaften bekämpfen. Ich denke also, wir müssen den internationalistischen Diskurs wiederbeleben und wir müssen einen viel stärkeren Standpunkt zum Thema Xinjiang einnehmen und das nicht den Rechten überlassen. Die Rechten nutzen es tatsächlich nur für ihre eigenen strategischen Zwecke. Es ist ihnen nicht unbedingt wichtig. Einige von ihnen kümmern sich vielleicht wirklich um Menschenrechte, aber sie denken, sie kämpfen gegen den Kommunismus, den sie in China sehen. Und das, obwohl es hier nicht in Wirklichkeit um Kommunismus geht. Kommunismus ist nicht das, was diese Menschen ausbeutet.